Sie haben vorher auch die Rolle der Medien als Wissensvermittlung angesprochen. Wie sehr ändert sich denn die? Wie sehen Sie denn hier sozusagen die Funktion der Medien? Eine persönliche Anmerkung. Ich erlebe in meinem Medienkonsum und Alltag eher eine unterhaltende, eine vielleicht verstörende Funktion manchmal, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Weniger sozusagen die großen Erklärfunktionen, die es noch vor ein paar Jahren gegeben hat.
Es gibt zwei zentrale Veränderungen der Medienfunktion der letzten Jahrzehnte. Beide sind aus meiner Sicht unumkehrbar, eine positiv, eine negativ zu bewerten. Ich fange mit dem Schlechteren an. Das ist natürlich Infotainment, bis zu einem gewissen Grad zwar schon erfreulich, denn sogar Cicero und Aristoteles haben gesagt, Rhetorik muss immer die Mischung aus inhaltlichen Informationen und auch einer entsprechenden sprachlichen Aufbereitung haben. Aber wenn beispielsweise sich auf der Internetseite des amerikanischen Weißes Hauses sich nur ein Bellen oder Miauen des Tieres des Präsidenten befindet, dann ist die Information nicht mehr inhaltlich. Das ist der eine Trend, Infotainment. Der zweite Trend, und der wird immer wichtiger, ist die Erklärfunktion. Gerade für traditionelle Medien wie Fernsehen und Radio. Die neue Nachricht bekommt man irgendwo aus der weiten Welt des Internets. Oft weiß man schon, wenn die Nachricht dann nochmal im Fernsehen und Radio kommt. Nur dort sollte sie dann in die Tiefe gehend erklärt werden. Dafür brauchen wir aber gut ausgebildete Journalisten, denn sonst können die das ja nicht tun.
Gut ausgebildete Journalisten verstehen wir hier im Institut auch teilweise durch Gamification oder ähnliches, solche zusätzlichen Ansätze oder neuen Zugänge. Wie sehen Sie diesen spielerischen Zugang, Inhalte zu vermitteln?
Ich halte den grundsätzlichen Ansatz für richtig, dass man das Zielpublikum, ob das jetzt für Medien oder für die politische Bildung ist, dort anspricht, wo es sind. Und das ist nicht eine Fachsendung um 23 Uhr, die unmittelbarste Kollegen, vielleicht noch ein paar Freunde und Verwandte hören oder sehen. Da muss man schon, ob es Gamification ist, mit neuen Medien und auch in ganz anderen Formaten denken. Aber es gilt das, was eben Cicero und Aristoteles auch meinten. Man darf nie ein gewisses Mindestmaß an inhaltlicher Seriosität unterschreiten und man darf nie ein Maximalausmaß an nur Unterhaltungsgags überschreiten. In diesem Spektrum sollte man bleiben, was oft schwierig ist.
Ich habe in meiner Recherche heute ein Zitat von Ihnen in meiner Twitter-Timeline gefunden, wo Sie beklagen, dass bis zu 10% der Wahlberechtigten in Österreich Demokratie nicht als die beste Regierungsform ansehen und diesen Zustand alarmierend finden. Politische Bildung sei notwendiger denn je, werden Sie zitiert. Was kann denn politische Bildung heutzutage, wie muss gute politische Bildung denn aussehen?
Auch wenn es nach einem Klischeesatz klingt, politische Bildung ist nun mal der Cordon sanitaire, die Schutzmauer gegen Extremismen. Und wenn bis zu 10% Demokratie Gegner oder zumindest diese in Frage stellend sind, dann ist das ja fast noch verniedlichend. Man muss es in absoluten Zahlen ausdrücken. Wir haben rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte, das heißt zwischen 600.000 und 650.000 Leute, die entweder rechts oder links aus dem Rahmen der Demokratie kippen. Und das klingt nicht ganz so harmlos wie die Zahl 10 im Prozent. Damit würde übrigens eine demokratiefeindliche Partei wie in anderen Ländern, Stichwort Morgenröte in Griechenland, auch die Chance haben, in den österreichischen Nationalrat einzuziehen. Es gibt keine Sofortlösung. Die Gegenmaßnahme kann nur politische Bildung sein im Schulsystem und anderswo. Problem: Die ist lange Zeit ein Stiefkind gewesen, aus historischen Gründen. Die politische Bildung erschien als nicht notwendig, weil wir ja als Opfer des Nationalsozialismus galten. Im Unterschied zu Deutschland, da war klar, wir sind Täter, deshalb braucht man mehr politische Bildung.
Wie könnte eine moderne politische Bildung gerade im Schulsystem aussehen? Ich denke da jetzt an Vermittlungsformen, an Inhalte. Wir haben vorher im ersten Teil auch gesprochen, es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten auswendig lernen.
Eine politische Bildung im Schulsystem müsste erstens sowohl das sein, was es schon ist, nämlich Unterrichtsprinzip als Querschnittmaterie, das in allen Schultypen, allen Schulstufen, also für alle Altersgruppen und auch in allen Fächern unterrichtet werden muss, von der Mathematik bis zum Turnunterricht, auch politische Ereignisse sind die Olympischen Spiele und Vergleichbares. Die politische Bildung müsste aber auch ein eigenständiges Fach sein. Da hat sich ein bisschen was gebessert. Man ist zum Anhängsel anderer Fächer, wie Geschichte beispielsweise, geworden, aber politische Bildung würde schon Eigenständigkeit verdienen, darf sich aber nicht auf reine Fakten beschränken, sondern muss das Verstehen von Zusammenhängen ermöglichen. Und wenn das gelingt, dann würden mehr junge Menschen verstehen, dass beispielsweise die Aussage eines Extremsportlers, der zu lange in der dünnen Höhenluft war, er würde sich eine gemäßigte Diktatur wünschen, himmelschreiender Unsinn ist. Man könnte ihn übrigens in einer Nicht-Demokratie einfach dafür einsperren, dann findet er die gemäßigte Diktatur vielleicht nicht mehr so gut.
Eine zentrale Rolle in dem Thema Vermittlung und Didaktik nehmen die neuen Medien ein, gerade im dem Diskurs rund um Politik gibt es einerseits sozusagen den Hinweis immer wieder, dass es helfen würde, die neuen Medien, weil sozusagen die Sprache der Jugend damit gesprochen wird und komplexe Inhalte einfacher erklärt werden. Gleichzeitig warnen immer Menschen davor, dass diese Verkürzung auf beispielsweise bei Twitter 140 Zeichen auch zu einer eben Verkürzung der Inhalte oder einer Verflachung käme. Wie sehen Sie das mit Thema der neuen Medien im Kontext?
Neue Medien sind erstens ein technisches Instrument und so wie ein Hammer nicht per se gut oder schlecht ist, ist auch das Internet, ist nicht Facebook, Twitter und Co. gut oder schlecht. Es kommt darauf an, was wir damit machen. Zweitens ist es so, dass neue Medien und die Medienentwicklung eine Tatsache sind. Es hilft nicht, sie in der politischen Bildung und Politikvermittlung zu ignorieren. Das wäre ja ähnlich, wenn ich vielleicht mit guten Gründen Autos gegenüber kritisch eingestellt bin. Trotzdem kann ich nicht so tun, als gäbe es keine Autos oder wenn, dann werde ich auch mit den ehrenwertesten Zielen nicht allzu weit kommen. Das Dilemma ist, und das hat Jürgen Habermas sehr gut beschrieben, die Ausdrücke Friends und Follower mit dem Umkehrschluss keine Freunde und jemand, der mir nicht folgt, sagen ja schon, wir bewegen uns in Teilöffentlichkeiten, wo man von der jeweils anderen Parallelwelt immer weniger mitbekommt. Die Kunst ist es also aus meiner Sicht, neue Medien in Politikvermittlung mit einzubeziehen, aber im Mix mit anderen Quellen, damit man auch wechselweise neugierig wird, beispielsweise die jüngere auf die ältere Generation, die unter Anführungszeichen Inländer auf die Ausländer und umgekehrt oder auch der öffentliche auf den privaten Sektor.
Ich möchte jetzt nicht ein großes Fass aufmachen, aber trotzdem eine Funktion, die Lehrer übernehmen müssen, Elternhaus, staatliche Einrichtungen, privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen oder NGOs, wie sehen Sie hier sozusagen einen Verantwortungsmix?
Ihre Liste ist vielleicht nicht ganz vollständig, aber auf jeden Fall gut, weil sie so umfangreich ist. Das Dilemma, das nicht passieren dürfte, ist, dass es eine der genannten Gruppen auf die jeweils andere ablagert. Also die Lehrer sagen, das Elternhaus ist viel prägender für die politische Bildung und müsste mehr tun. Die Eltern sagen, warum geschieht in der Schule nichts? Die Journalisten schimpfen vielleicht beide, Lehrer und Eltern, und verkennen dann ihre eigene Aufgabe in der politischen Bildung. Auf die Medien wird dann sowieso gerne geschimpft und so weiter und so fort. Also die gemeinsame Aufgabe müsste anerkannt werden.
Wir haben eine große Tragödie betreffend der Flüchtlingspolitik und mit vielen persönlichen Schicksalen verbundenen Geschichten erlebt. Wie sehr politisieren oder wecken solche Geschichten Interesse bei jungen Menschen?
Es sind oft Konfliktfälle, die politische Beteiligung erhöhen. Deshalb ist es auch sehr problematisch, einfach zu sagen, eine hohe Wahlbeteiligung ist per se immer gut. Denn die Wahlbeteiligung kann ja auch steigen, weil ein Konfliktfall als besonders intensiv empfunden wird. Erst weit jenseits noch der Flüchtlingstragödie bringe ich ein zum Glück theoretisches Beispiel. Angenommen, vor einer Wahl würden wir vor der Grundsatzfrage stehen, führen wir Krieg mit einem anderen Land, ja oder nein? Und ein paar Parteien wären dafür, andere Parteien dagegen. Das würde die politische Beteiligung wahrscheinlich dramatisch erhöhen. Wünschen sollten wir es uns trotzdem nicht. Es liegt aber auch daran, dass die Konfliktfälle zu mehr Beteiligung führen, dass das Grundwissen für einen sachlichen Diskurs oft fehlt. Und genau das ist ja das Problem oft beim Flüchtlingsthema.